Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die Schweiz und die Schweinegrippe. Die Zahl der Fälle nimmt in den letzten Wochen zu, das ist die schlechte Nachricht. Die gute, zwei Impfstoffe stehen zur Verfügung und ab Mitte November wird geimpft. Wir berichten und reden mit Gesundheitsdirektor Thomas Zeltner im Tagesgespräch. Das Konjunkturbarometer ist am Steigen. Schweizer Unternehmer sind optimistisch. Frankreichs Ex-Staatspräsident Jacques Chirac muss vor Gericht in einer Korruptionssache aus seiner Zeit als Bürgermeister von Paris. Und die politische Blockade in Honduras scheint überwunden. Die Organisation amerikanischer Staaten und die USA haben einen Ausweg vermittelt. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Raphael von Matt.
Das Bundesamt für Gesundheit hat am Morgen darüber informiert, wie weit man ist bei der Vorsorge gegen die Schweinegrippe. Nach Einschätzung von Thomas Zeltner, des Direktors des Bundesamtes, ist ein wichtiges Etappenziel erreicht.
Was wir heute sagen können, und das ist die Hauptbotschaft, wenn Sie so wollen, dass wir nun zwei Impfstoffe zur Verfügung haben, die ab nächsten Donnerstag, Freitag in die Kantone ausgeliefert werden wird, sodass man tatsächlich auch in der Schweiz in den nächsten 10 bis 14 Tagen mit Impfen beginnen kann und dass wir empfehlen, in einer ersten Welle jetzt Risikopatientinnen und Patienten, das sind Kinder oder Erwachsene mit chronischen Krankheiten, schwangere Frauen, sowie das Gesundheitspersonal gegen diese pandemische Grippe zu impfen.
In einer zweiten Phase, die etwa 14 Tage später beginnen soll, könnten sich dann alle impfen lassen, die das wünschen. Bei den zwei Impfstoffen handelt es sich um Fozetria, ein Produkt des Schweizer Pharmakonzerns Novartis, und um Pandemrix aus dem Unternehmen GlaxoSmithKline. Die beiden Impfstoffe sind heute vom Schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic freigegeben worden. In der Schweiz verhängen die Richter immer häufiger bedingte Geldstrafen statt bedingte Haftstrafen. Das geht aus einer Aufstellung des Bundesamtes für Statistik hervor. Insgesamt wurden letztes Jahr rund 91.000 Erwachsene verurteilt. In fast 90% der Fälle wurden Geldstrafen ausgesprochen. Die Zahl dieser Strafen ist innerhalb weniger Jahre um mehr als zwei Drittel gestiegen. Grund dafür ist das revidierte Sanktionenrecht, das vor 2 Jahren in Kraft getreten ist. Dieses führte die Geldstrafe und die gemeinnützige Arbeit ein. Die Statistiker des Bundes haben auch die Zahl der Jugendstrafurteile zusammengetragen. In den letzten 4 Jahren stieg deren Zahl um 5% auf 14.600, wobei der Anteil der Urteile wegen Gewaltstraftaten mit 17% unverändert blieb. Der Anteil der verurteilten Schweizer Jugendlichen nahm zu, jener der ausländischen ab. Fast die Hälfte der Sanktionen waren persönliche Leistungen des Täters, während der Freiheitsentzug bei Jugendlichen nur 2% ausmachte. Mit der Schweizer Wirtschaft gehe es wieder aufwärts. Das zumindest glauben die Schweizer Unternehmer, wie die neueste Umfrage der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich zeigt. Das sogenannte Konjunkturbarometer ist deutlich gestiegen. Es liegt jetzt so hoch wie vor der Wirtschaftskrise. Die Konjunkturforschungsstelle erklärt den Optimismus der Unternehmer damit, dass sich die Weltwirtschaft langsam wieder belebe. Der Reisekonzern Kuoni übernimmt das Reisegeschäft des Touringclubs der Schweiz, des TCS. Das bleibt nicht ohne Folgen für den TCS. Er baut 150 Vollzeitstellen ab. Laut einer Mitteilung soll versucht werden, den Betroffenen andere Arbeitsmöglichkeiten anzubieten und die Zahl der Entlassungen so klein wie möglich zu halten. Die Autobahn A1 wird zwischen Lenzburg und Birfeld im Aargau in den nächsten 4 Jahren saniert. Unter anderem wird ein lärmarmer Belag eingebaut. Die Hauptarbeiten beginnen im nächsten April. Während der gesamten Bauzeit werden in beiden Fahrtrichtungen je 2 Fahrspuren zur Verfügung stehen. Zum Umbau gehört auch eine Halbüberdeckung der Autobahn in Lenzburg. In Frankreich muss der ehemalige Präsident Jacques Chirac nun doch vor Gericht erscheinen, wegen einer Veruntreuungsaffäre aus den 80er Jahren. Das hat die zuständige Untersuchungsrichterin entschieden. Sie widersetzte sich damit der Staatsanwaltschaft. Diese wollte das Verfahren einstellen. Chirac wird vorgeworfen, er habe in seiner Zeit als Stadtpräsident von Paris enge politische Freunde als Berater eingestellt und aus der Stadtkasse bezahlt, obwohl sie in Wahrheit gar nicht für ihn gearbeitet hätten. Der Ex-Präsident weist die Vorwürfe zurück. Die politische Krise in Honduras scheint nach 4 Monaten entschärft. Nach Angaben der Vermittler, der Organisation amerikanischer Staaten und der USA, unterzeichneten der Präsident der Putschisten, Roberto Micheletti, und der gestürzte Präsident Manuel Zelaya ein Abkommen. Das Parlament soll über die Wiedereinsetzung von Zelaya entscheiden. Weiter wird eine Regierung aus beiden Konfliktparteien gebildet. Ende November wird sodann ein neuer Präsident gewählt.
Die Schweinegrippe ist eine seltsame Sache. Sie verbreitet sich unaufhaltsam und wird dennoch weiterum als harmlos empfunden. Nicht bei den Gesundheitsbehörden, die heute über den Stand der Dinge und die kommende Impfaktion informiert haben. Wir berichten in den nächsten Minuten und reden im Tagesgespräch mit BAG-Direktor Thomas Zeltner. Und weiter, Jacques Chirac, Ex-Staatspräsident von Frankreich, wird von einem alten Skandal eingeholt. Die Gesundheitsreform, das innenpolitische Großprojekt von Präsident Obama, ist einen Schritt weiter und konkreter. Und die Staatskrise in Honduras, dem kleinen Land in Zentralamerika, scheint vorüber zu sein. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.381 Punkten bei einem Plus von 0,5%. Der Euro wird zu 1.51.02 gehandelt, der Dollar zu 1.01.80. Das Wetter. Über dem Flachland und an den Voralpen liegt sehr Hochnebel mit einer Obergrenze zwischen 900 und 1.300 Metern. Er löst sich aber teilweise auf. In den Alpen ist es weiterhin sonnig. Die Höchstwerte erreichen rund 12 Grad. Im Süden scheint heute die Sonne bei 15 Grad. In Sotto Ceneri ziehen gegen Abend Hochnebelfelder auf. Am Samstag ist es im Flachland zunächst trüb durch Nebel und Hochnebel, sonst scheint trotz Schleierwolken die Sonne. Am Sonntag geht es mit Sonne und Wolkenfeldern weiter. In Juranähe ist etwas Regen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 16 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. In der Region Bern, auf der A1 in Richtung Zürich zwischen Bern-Neufeld und der Verzweigung Wankdorf, stockender Verkehr wegen einer Baustelle.
Jetzt ist es also auch in der Schweiz soweit. In 2 Wochen können sich alle im Land gegen die Schweinegrippe impfen lassen. Das Schweizerische Heilmittelinstitut hat dafür 2 Wirkstoffe freibegeben. Die Impfung ist gratis und freiwillig und sie ist laut den Behörden völlig unbedenklich. Pascal Krauthammer berichtet.
Die Impfdosen gegen die Schweinegrippe, Hunderttausende an der Zahl, würden bereits nächste Woche ausgeliefert, sagt Thomas Zeltner, der Direktor des Bundesamtes für Gesundheit.
So dass wir empfehlen, in einer ersten Welle jetzt Risikopatientinnen und Patienten gegen diese pandemische Grippe zu impfen. In einer zweiten Phase, die etwa 14 Tage später beginnen sollte, können sich alle Personen impfen lassen, die es wünschen.
In der ersten Phase, die in etwa 2 Wochen beginnt, sollen also nur Risikogruppen geimpft werden, etwa das Pflegepersonal, damit es das Schweinegrippevirus nicht auf schwache Patienten überträgt, oder Betreuerinnen und Betreuer von Babys, weil es keinen Impfstoff für Kinder unter 6 Monaten gibt. Schwangere natürlich, weil das Schweinegrippevirus bei ihnen zu schweren Komplikationen führen kann und, wie Hans Binz von der Eidgenössischen Impfkommission erklärt, auch die vielen chronisch kranken Patienten.
Es sind speziell Herzfehler, Lungenkrankheiten, chronische Stoffwechselkrankheiten, zum Beispiel ein schlecht eingestellter Diabetes, dann all diejenigen Patienten, bei denen die Nieren nicht mehr richtig funktionieren oder Erkrankungen des Blutes, gewisse Leukämien oder welche immunsupprimierende Medikamente einnehmen müssen, welche eben das Immunsystem unterdrücken.
Insgesamt gehören bis zu 2 Millionen Menschen in der Schweiz zu diesen Risikogruppen. Kaum alle werden sich aber impfen lassen. Schon im Vorfeld der heutigen Präsentation haben nämlich Impfgegner eingehend gewarnt. Die beiden Impfstoffe, die nun zur Verfügung stünden, seien schlecht getestet. Sie hätten gefährliche Wirkungsverstärker, hieß es etwa. Bei der Schweinegrippeimpfung seien schwere Nebenwirkungen zu erwarten, so die Impfgegner. Für Hans Binz von der Impfkommission sind diese Argumente aber unbegründet. Die Immunverstärker seien sehr wohl getestet worden. Einer der Wirkungsverstärker werde auch bei der saisonalen Grippe verwendet und sei schon bei 45 Millionen Personen angewandt worden.
Wir gehen da nicht von null aus, wie wir das gelesen haben, dass die Personen Versuchskaninchen sein werden. Was wir wissen ist, dass der Verstärker lokal vermehrt Nebenwirkungen macht. Es gibt vermehrt Schmerzen, es gibt Rötung und vielleicht eine Schwellung. Das ist aber durchaus vertretbar, wenn man bedenkt, was durch die Impfung vermieden werden kann.
Schwere Nebenwirkungen seien äußerst selten. Der Ausbruch einer Krankheit nach einer Impfung wäre wohl eher zufällig und nicht auf die Impfung zurückzuführen. Insgesamt hat die Schweiz bald schon 13 Millionen Impfdosen an Lager. Dies, weil man nach einer ersten besorgniserregenden Einschätzung von einer Massenimpfung gegen die Schweinegrippe ausging. Heute, da in der Schweiz offiziell nur etwa 1500 Personen überhaupt angesteckt sind, ist die Schweiz wohl überversorgt. BAG-Direktor Thomas Zeltner.
Wir sind in einer privilegierten Lage, wie eben ganz wenige Länder, dass wir sehr viel Impfstoff jetzt an Lager haben. Wir wollen das nicht nur bei uns horten, sondern wir wollen, wenn dann einmal der Bedarf gedeckt ist, bei uns wirklich unseren Akt der globalen Solidarität auch spielen lassen.
Bis zu 2,5 Millionen Dosen könnte man darum an die WHO abgeben, hieß es heute, für Entwicklungsländer, wo das Schweinegrippevirus grassiert.
Das war der Bericht von Pascal Krauthammer aus dem Bundeshaus. Zwei Impfstoffe sind nun also zugelassen für eine Massenimpfung gegen die Schweinegrippe. Beide Impfstoffe beinhalten sogenannte Adjuvantien, die die Wirkung des Impfstoffs verstärken. Doch diese Wirkungsverstärker sind umstritten wegen möglicher Nebenwirkungen. Wir haben eben gehört, Hans Binz von der Eidgenössischen Impfkommission hat erklärt, die Wirkungsverstärker seien kein Problem. Frage an Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler, teilen Sie diese Einschätzung?
Ja, ich glaube, man muss erstmal trennen zwischen den zwei Impfstoffen, die jetzt zugelassen wurden. Da ist einmal Fozetra von Novartis, der ja speziell für Schwangere und Kinder von 6 Monaten bis zu 18 Jahren zugelassen worden ist. Dieser Impfstoff enthält ein Adjuvans, also einen Immunverstärker, der bereits seit etwa 10 Jahren in Impfstoffen gegen die saisonale Grippe verwendet wird. Man hat es auch schon gehört jetzt im Beitrag, etwa 45 Millionen Menschen wurden damit bereits geimpft. Und ich denke, das ist schon eine recht große Erfahrung, die man jetzt mit diesem Immunverstärker hat. Wenn es da größere Probleme gäbe, dann würde man das wahrscheinlich schon wissen. Der andere Impfstoff, Pandemrix von GlaxoSmithKline, der verwendet ein neues Adjuvans, das in den letzten Monaten in klinischen Studien getestet worden ist, an etwa 45.000 Menschen. Das sind natürlich deutlich weniger als bei Fozetria, aber die Swissmedic sagt, es reiche eindeutig, um die Sicherheit dieses Zusatzstoffes zu belegen. Und was noch dazu komme, sei, dass diese Zusatzstoffe, also der in Pandemrix und der in Fozetria, sehr, sehr ähnlich seien sich. Und diese Analogie helfe da auch mit, quasi diese Entscheidung zu treffen. Was noch dazu kommt, ist, dass die europäische Zulassungsbehörde, die EMEA, die hat Pandemrix auch schon zugelassen.
Sie haben es gesagt, der eine Impfstoff ist speziell zugelassen für Schwangere und für Kinder und Jugendliche von 6 Monaten bis zu 18 Jahren. Warum das?
Ja, es wird ja seit einigen Wochen diskutiert, ob denn die Schweinegrippe-Impfstoffe auch für Schwangere sicher seien. Aber gerade diese Schwangeren, die sind eine Risikogruppe, für die eine Impfung sehr ratsam ist. Es gab bei einigen an Schweinegrippe erkrankten Schwangeren immer wieder schwere Komplikationen und auch Todesfälle. Und nun gibt es an Schwangeren aus ethischen Gründen keine klinischen Versuche. Und in diesem Dilemma setzen nun die Gesundheitsbehörden auf Fozetria, mit dessen Immunverstärker man eben schon recht große Erfahrung hat. Also in den letzten Jahren sind ungefähr 2 Millionen Schwangere mit eben einem saisonalen Grippeimpfstoff geimpft worden, der dieses Fozetria-Adjuvans schon enthalten hat. Was dazu kommt, ist, dass in Fozetria sich nur tote Viren befinden, die sich im Körper dann ganz bestimmt nicht mehr vermehren können. Und bei Schwangeren setzt man generell eben auf solche Totimpfstoffe. Hans Binz hat von der Impfkommission hat gesagt, es gebe keinen Grund anzunehmen, dass diese seit Jahren verwendete Kombination für Schwangere eben gefährlich sei.
Nun war die Rede von Schwangeren und von Kindern ab 6 Monaten. Was ist denn mit Babys, die noch keine 6 Monate alt sind?
Da besteht tatsächlich eine Lücke, weil man an Babys schon gar keine Impfstudien machen kann. Darum kann man auch keinen Impfstoff hier zulassen. Und sie haben sicher auch ein Risiko, wenn sie an Schweinegrippe erkranken. Darum empfiehlt das BAG Menschen, die regelmäßigen Kontakt mit Babys haben, sich ebenfalls impfen zu lassen. Und neuere Studien zeigen nun, dass wenn sich eine Schwangere impfen lässt, dass dann ihr geborenes Baby danach offenbar auch vor Komplikationen bei einer Grippeerkrankung geschützt ist. Also das ist wahrscheinlich ein weiterer Grund, warum sich Schwangere impfen lassen sollten.
Informationen und Einschätzungen von Wissenschaftsredaktor Thomas Häusle. Die Schweinegrippe und die Impfung dagegen sind auch Thema 1 im Tagesgespräch mit dem Direktor des Bundesamts für Gesundheit, Thomas Zeltner. In Frankreich muss ein weiterer Spitzenpolitiker vor Gericht erscheinen, der ehemalige Staatspräsident Jacques Chirac himself. Chirac war vor seinem Präsidium fast 20 Jahre Bürgermeister von Paris und aus dieser Zeit stammt ein Korruptionsskandal, der jetzt doch noch gerichtlich aufgearbeitet wird. Was wirft man Chirac vor, fragte ich Rudolf Balmer in Paris. Worum geht's?
Jacques Chirac war in den fraglichen Jahren Ende der 80er und zu Beginn der 90er Jahre nicht nur Stadtpräsident von Paris, sondern gleichzeitig auch Parteichef der Gaullisten und dann auch noch Abgeordneter des Departements Corrèze. Und er hat in dieser Eigenschaft aus Gefälligkeit, so die Anklage, aber auch aus politischem Interesse diversen Bekannten und politischen Sympathisanten Mitarbeiter zur Verfügung gestellt oder sie selber angestellt und das auf Kosten der Stadt Paris. Diese Gefälligkeit könnte ihm jetzt zum Verhängnis werden, denn es handelt sich laut der Untersuchungsrichterin Simeoni um Unterschlagung von öffentlichen Geldern. Es handelt sich da nicht um die einzige Affäre, aber in allen anderen Fällen wurde das Verfahren bereits eingestellt.
Und weshalb wird das Thema jetzt aktuell? Warum kommt es erst jetzt offenbar zu diesem Verfahren?
Chirac wurde 1995 zum Staatspräsidenten gewählt und als Staatschef war er völlig immun. Das heißt, die Justiz konnte ihn weder als Zeugen noch als Angeschuldeten vorladen. Chirac hat übrigens in mehreren Fällen solche Vorladungen zurückgewiesen unter Hinweis auf seine Immunität. Und erst seit Mitte 2007 ist er ein gewöhnlicher Bürger geworden und damit muss er jetzt auch damit rechnen, dass er belangt wird für diese Affären.
Und was hat der Bürger Chirac tatsächlich zu befürchten? Wird es auch ein Urteil geben?
Im Fall eines Schuldspruchs muss er mit einer bedingten Haftstrafe rechnen und einer Geldbuße. Aber man fragt sich doch sehr, ob es soweit kommen wird. Hier in Paris hat man auch oft den Eindruck gehabt, dass so etwas wie ein Nichtangriffspakt existiert zwischen Chirac und dem heutigen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy. Es war kein Zufall, dass die Staatsanwaltschaft auch in diesem letzten Verfahren, das noch offen war gegen Chirac, verlangt hat, dass das Verfahren ohne Anklage eingestellt wird.
Das war Rudolf Balmer in Paris, 12.48 Uhr. In Honduras in Mittelamerika stehen die Zeichen auf Entspannung. Manuel Zelaya zieht möglicherweise wieder in den Präsidentenpalast ein, bis ein neuer Präsident regulär gewählt wird. Zelaya war Ende Juni vom Militär aus dem Amt geputscht und aus dem Land geworfen worden. Seither sitzt der Putschistenführer Micheletti auf dem Präsidentenstuhl. Jetzt haben sich beide Seiten darauf geeinigt, wie sie den Konflikt beilegen wollen. Der Bericht von ARD-Korrespondent Michael Castricius.
Die Krise ist damit noch nicht beendet, aber eine Lösung scheint nah. Das Parlament muss jetzt entscheiden, ob der am 28. Juni mit militärischer Gewalt aus dem Amt entfernte Manuel Zelaya wieder eingesetzt wird. Allerdings waren es gerade diese Abgeordneten, die nach dem Putsch Roberto Micheletti zum Präsidenten kürten und damit versuchten, den Vorgängen einen demokratischen Anstrich zu geben. Sie müssten also quasi ihre damalige Entscheidung widerrufen. Damit liegt die nähere Zukunft des Landes in ihrer Hand. Nur bei einer Wiedereinsetzung Zelayas würden die internationalen Sanktionen aufgehoben und die Präsidentenwahl Ende November anerkannt. Die Einigung kam offenbar auf Vermittlung, wenn nicht gar auf Druck der USA zustande. Washington hatte eigens den Lateinamerika-Beauftragten des Außenministeriums Shannon nach Tegucigalpa entsandt. In seinem selbstgewählten Exil in der brasilianischen Botschaft interpretierte der gestürzte Zelaya das jetzt geschlossene Abkommen. Seine Wiedereinsetzung als Präsident stehe nahe bevor. Er habe aber keine Triumphgefühle und sehe sich nicht als Sieger. Seit über 5 Wochen harrte er in der von Soldaten abgeriegelten Botschaft aus, nachdem er heimlich ins Land zurückgekehrt war. Das jetzt unterzeichnete 8-Punkte-Abkommen basiert auf dem Vermittlungsvorschlag, den Costa Ricas Präsident, Friedensnobelpreisträger Oscar Arias, schon vor Monaten gemacht hatte. Die Putschregierung verweigerte immer wieder ihre Zustimmung, weil sie Manuel Zelaya, der international nach wie vor als Präsident anerkannt ist, nicht in das Amt zurücklassen wollte. Die weiteren Punkte des Abkommens sehen eine Übergangsregierung der nationalen Versöhnung vor, die bis zum Amtsantritt des neu gewählten Präsidenten Ende Januar das Land führen soll. Dazu einigten sich beide Seiten darauf, die Novemberwahl wie geplant durchzuführen. Manuel Zelaya kann dann nicht wiedergewählt werden, das verbietet die Verfassung. Ausdrücklich ausgeschlossen wird eine politische Amnestie für Vergehen vor und nach dem Putsch. Eine Wahrheitskommission soll die Vorgänge klären. Eine verfassungsgebende Versammlung wird dagegen vorerst nicht einberufen. Der Ruf danach dürfte aber nicht verhallen. Eine neue Verfassung mit stärkerer Beteiligung sozialer Gruppen ist die Hauptforderung der Widerstandsbewegung, die sich dem Staatsstreich widersetzt.
Das war Michael Castricius. Eine zahlbare Krankenversicherung für alle. In den USA ist man diesem größten innenpolitischen Ziel von Präsident Obama einen Schritt näher. Die Demokraten im Repräsentantenhaus haben ihren Entwurf für die Gesundheitsreform vorgestellt. Sie schlagen eine Versicherungspflicht vor, Prämienverbilligung für ärmere Menschen und eine staatliche Krankenversicherung als Konkurrenz zu privaten. Finanziert werden soll das Ganze unter anderem mit einer Reichtumssteuer. So sehr die Partei ihren Vorschlag als Durchbruch feiert, dass er eine Mehrheit findet, ist ziemlich unsicher. Aus den USA Max Ackermann.
Sichtlich stolz und wohl auch erleichtert trat gestern Nancy Pelosi vor die Medien. Nach langen und zähen Verhandlungen konnte die demokratische Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus endlich den Vorschlag ihrer Partei für ein neues Krankenversicherungsgesetz präsentieren.
It covers 96% of all Americans. And it puts affordable coverage in reach for millions of uninsured and underinsured families, lowering healthcare costs for all of us.
Millionen von nicht- oder unterversicherten Menschen könnten sich endlich eine Kasse leisten und für alle würden die Gesundheitskosten sinken. Tönt wunderbar, doch längst nicht alle wollen daran glauben. Die Republikaner machten sogleich klar, dass von ihnen keine einzige Stimme zu haben sei. Doch das ist für die demokratische Führung noch das kleinste Problem. Ihre Partei hat im Repräsentantenhaus eine klare Mehrheit, wenn sie denn zusammenhält, und das ist gar nicht so sicher. Vor allem konservative Demokraten aus ländlichen Wahlkreisen fürchten sich vor dem Zorn der Wähler, wenn die Krankenversicherungsreform zu radikal ausfällt.
I'm still not a great fan of
Er sei noch immer kein Anhänger der sogenannten Public Option, einer staatlichen Krankenkasse, ließ etwa Walt Minnick aus Idaho verlauten. Neben der Reichtumssteuer zur Finanzierung der Gesundheitsreform ist diese Public Option der größte Zankapfel. Für viele schmeckt sie nach Sozialismus. Und eigentlich war sie schon praktisch vom Tisch, doch jetzt ist sie wieder in den Vorschlägen beider Kammern drin, wenn auch stark abgeschwächt. Das stört den linken Flügel der Demokraten, etwa Anthony Weiner aus New York.
It's not as strong as I would have liked. And I think that some members of Congress are going to have to explain why they wanted less competition, less choice and more costs for the taxpayer. But it's hard not to call the success of the public option a victory.
Immerhin sei eine staatliche Krankenversicherung drin, und das sei doch schon mal was. Im Grunde sind die rechten und die linken Demokraten zum Kompromiss verdammt. Sie und Präsident Barack Obama können sich ein Scheitern beim wichtigsten innenpolitischen Reformvorhaben nicht erlauben, sonst werden sie schon nächstes Jahr bei den Zwischenwahlen abgestraft. Irgendeine Reform wird es also geben, ist sich denn auch Politologieprofessor Henry Brady von der Universität Berkeley sicher.
The Democrats have to have healthcare reform. If they don't have healthcare reform, it's going to be very difficult to go into the 2010 elections. The second thing is, if you just look at the votes, there's enough votes to get some kind of healthcare reform.
Schließlich hätten die Demokraten ja die nötigen Mehrheiten. Das stimmt vor allem im Repräsentantenhaus, wenn wahrscheinlich schon nächste Woche über das fast 2000 Seiten dicke Gesetz abgestimmt wird, können sogar 39 Demokraten dagegen stimmen und es würde immer noch reichen. Das müsste zu schaffen sein. Im Senat wird's dann aber härter. Die Gesundheitsreform ist also noch lange nicht im Trockenen. Aber seit heute stimmt noch ein bisschen mehr, was Präsident Obama seit Wochen schon verkündet. So nahe dran waren wir noch nie.
Oktober, kurz vor eins und letzte Ausgabe von Rendezvous im Oktober. Das bedeutet, 4 Wochen Aktualität zurückspulen und in komprimierter Form in 4 Minuten nochmals laufen lassen. Daniel Hubacher mit den Worten des Monats.
Ich habe noch niemanden gehört, der das Problem lösen könnte. Niemand.
Nur einer könnte es, Muammar Gaddafi. Aber der denkt nicht daran, weshalb der offiziellen Schweiz nun langsam der Geduldsfaden reißt.
Die libysche Seite verweigert systematisch eine Zusammenarbeit und hat zudem die 2 Schweizer Bürger völkerrechtswidrig entführt.
Forsch im Ton ist auch immer wieder mal Italiens enfant terrible Silvio Berlusconi. Vor allem, wenn die Richter ihm die Immunität absprechen. Die Richter nämlich seien das krebsgeschüre Gesellschaft, schmettert er diesen an den Kopf.
Sono oggetto dei giudici ideologizzati, che sono una metastasi della nostra democrazia.
Viel netter im Ton als bisher geben sich ab sofort die beiden einstigen Streithähne Guido Westerwelle von der deutschen FDP und Horst Seehofer von der CSU. Es bleibt ihnen auch nicht viel anderes übrig. Schließlich sitzen sie nun im gleichen Boot.
Um 2.12 Uhr waren wir mit der Arbeit fertig. Um 2.15 Uhr sagen wir Horst und Guido zueinander. Das ist der Beginn einer großen Freundschaft.
Hier beginnt also eine wunderbare Freundschaft, dort verstummt eine wunderbare Stimme.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto.
Mercedes Sosa, die Grande Dame des argentinischen Widerstandes gegen Unterdrückung und Armut, ist Anfang Oktober 74-jährig gestorben.
Perfecto distingo.
Darüber, was recht ist und was nicht, wird in diesen Tagen und Wochen in unserem Land heftig gestritten.
Überall, wo eine Moschee steht, nach möglicherweise steht auch ein Minaret. Wenn man ein Recht für Moschee gibt, dann gibt es auch Recht für Minaret.
Sagt der Imam der muslimischen Gemeinschaft in Langenthal. Total anders aber sehen das die Initianten der Anti-Minaret-Initiative. SVP-Nationalrat Walter Wobmann warnt:
Das Minaret ist auch die Grundlage für den Gebetsrufer, den Muezzin. Und so muss man das immer in einem Zusammenhang sehen. Minaret, Muezzin, Scharia.
So geht das. Der Oktober ist die Zeit der Nobelpreise. US-Präsident Obama hat den Friedenspreis erhalten. Damit hatte niemand gerechnet, auch er nicht. Aber seine beiden Töchter haben ihm gesagt, in welcher Relation er den Preis zu sehen hat. Papa, du hast den Nobelpreis gewonnen, Hund Bo hat Geburtstag heute und wir haben ein langes Wochenende vor uns.
Daddy, you won the Nobel Peace Prize and it is Bo's birthday. And then Sasha added, plus we have a 3-day weekend coming up. So it's good to have kids to keep things in perspective.
Es sei eben gut, Kinder zu haben, die den Blick aufs Wesentliche nicht verlieren, meinte der frischgebackene Friedensnobelpreisträger. Und zum Schluss zieht noch einer den Schlussstrich. Der Herminator, der erfolgreichste Skirennfahrer aller Zeiten. 50 Weltcupsiege hat Hermann Mayer in waghalsigen Rennen herausgefahren. Der schwierigste Lauf aber waren die Abschiedsworte.
Ich habe dann nach kurzer Bedenkzeit entschieden, dass ich einen Schlussstrich ziehen werde und meine Karriere als Skirennfahrer am heutigen Tag beenden werde.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.